NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jane Gardams Erfolgsroman Tage auf dem Land, vorgelesen von Sonja Beiswenger in der Übersetzung von Monika Barg. Es geht um die 17-jährige Halbwaise Bilge. Als Kind hatte sie es ziemlich schwer in der Schule. Jetzt hat sie allerdings so gute Noten, dass sie möglicherweise sogar in Cambridge aufgenommen werden könnte. Ihre Lehrerin Miss Bex glaubt da nicht dran. Sie nimmt sie aber trotzdem auf in ihren Hamlet-Kurs und genau dort taucht Grace Gathering auf. Bilges ehemalige Kinderfreundin und Tochter des Internatsdirektors, die schon oft von ihren Internaten geflogen ist. Jane Gardam beschreibt die junge Frau wie eine typische 70er-Jahre-Erscheinung. Auffällig gekleidet, lasziv und provokant. Bilge ist begeistert und sie hofft, endlich eine Freundin zu finden.
Eine Erzählung und eine Gleichung sind insofern eins, als sie ein Versuch sind, eine Aussage über die Wahrheit zu treffen. Über das, was, wie Hardy sagt, alle denken und niemand auszusprechen wagt. Falls Sie also denken, ich hätte gewisse Gefühle für Grace Gathering, so wie die Unterstuflerinnen sich manchmal in eine Lehrerin verlieben, oder Puffy Coleman sich in die neuen Jungen verguckt, kann ich Ihnen kühlen Kopfes sagen, dass das nicht der Fall ist. Ich habe sehr gut ausbalancierte Hormone, die alle an der richtigen Stelle sitzen. Allenfalls machte mir Sorgen, dass sie so frühzeitig zu köcheln begannen und ich schon mit 11, ja, ich gebe es zu, manchmal nicht einschlafen konnte, weil ich an Jack Rose denken musste. Aber ich stehe nicht auf Mädchen. Mein Staunen und Entzücken über Grace' Anblick, über ihre Zuwendung und Freundlichkeit war einfach der Tatsache geschuldet, dass ich die wundersame Hoffnung darin sah, mich ein wenig darin zu sonnen, mich an sie dran zu hängen, mit ihr assoziiert zu werden. Mit Grace Gathering war etwas sehr Verheißungsvolles in den Hamlet-Kurs hineinspaziert. Eine Art diffuse Zuversicht, eine schläfrige, köstliche Zufriedenheit, wie ich sie an jenem Abend vor langer Zeit verspürt hatte, als Bogues vor dem Fives Court Querflöte spielte. Oder damals an dem Nachmittag, als ich die Madeira Street entlang ging und Jack Rose des Weges kam und mir Ulysses ans Herz legte. Anders gesagt, ich begriff, dass Grace Gathering Romantik versprühte. Und wenn ich ihre Nähe suchte, würde ein bisschen davon auf mich abfärben. Romantik schwebte mir als edle Minne im Tennyson-Stil vor. Ein Zyniker wie Terrapin hätte jetzt sofort gesagt, ha, Bilge hat gedacht, Grace würde Jungs anlocken und wenn sie mit ihr rumhängt, würde sie, Bilge, vielleicht ein paar Reste abgreifen können. Aber Terrapin stellte keine Bedrohung für mich dar. Er war mein böser Geist aus der Vergangenheit. Ich sah ihn kaum noch. Die einzigen beiden romantischen Episoden meines Lebens hatte er plattgewalzt. Aber ich würde nicht zulassen, dass er sich auch noch diese krallte. Grace wäre sich der Terrapins dieser Welt überhaupt nicht bewusst. Ebenso wenig, wie sie Gefahr laufen würde, auf das romantische Gesäusel des lieben alten Uncle Edmund Hastings Benson reinzufallen. Grace sah ich als Figur, die himmelweit über jeder Derbheit und Schlampigkeit stand. Eine Figur wie aus einer Rittersage. Ein Geschöpf der Wehrgänge, Schlossgräben und einsamen Nachtwachen, der Fehdehandschuhe und Streitrösser, weithin wogender Felder von Gerste und Roggen. Und jetzt wurde ich mit ihr assoziiert. Ich stellte mir vor, wie ich über Vaters Sportanlagen Richtung Cricket-Pavillon schlendere. Dann die Straße entlang zurück bei Grace vorbei, aber ohne einen Blick auf das Haus zu werfen und dann wieder heimwärts, dabei eine Hand lässig über das Geländer des Schulzauns gleiten lasse. Ich sah Grace Gathering in einem luftigen Kleid und hohem spitzem Hut mit flatterndem Schleier zum Fluss schweben und sich in ein Boot legen, das sachte, sachte den Fluss hinuntertreibt und im perligen Dunst unter den Brücken verschwindet. Und ich hörte Grace' Stimme. Ich hörte sie singen und singen, immer leiser und leiser singen und verstummen. Und an der letzten Brücke stand Lancelot höchstpersönlich und beugte sich traurig über die Brüstung, mit traurigem Blick. Er sagte, sie hatte ein schönes Gesicht, die Dame von Shalott. Und neben ihm auf der Brücke stand ich, Bilge. Er hatte es zu mir gesagt. Ach, ach, sagte er, Grace Gathering, tot das arme Ding und nicht für mich gestorben. Nicht wirklich mein Typ, klar, sagte er. Jack Lancelot. Kein Mädchen, das man wirklich lieben könnte, das wirklich nahbar wäre, sagte er. Und er streckte mir seine blasse Doktorenhand in seinem mittelalterlichen Kettenhandschuh entgegen und hob meine Hand an seine Lippen. Oh, Bilge, Marigold. Zusammen verließen wir die Brücke, für immer ein Paar, während Grace Gatherings riesengroße, weiß-goldene Leiche unter der Brücke vor sich hinschwappte. Eine Geschichte muss das sein, was alle denken und niemand zu sagen wagt. Hiermit präsentiere ich Ihnen also meinen Kotau vor Thomas Hardy. Meinen Versuch, die nackte Wahrheit zu erzählen. Die Gedanken, die mir wirklich durch den Kopf gegangen sind. Die Fantasie, die ich wirklich gehabt habe. Auch wenn es nicht ganz so gut ist wie Ulysses. Der nächste Tag brachte kein Lebenszeichen von ihr. Sie tauchte nicht in unserer Klasse auf und ich sah sie nicht in der Andacht. »Was ist denn eigentlich mit diesem Mädchen?«, fragte Penelope Debs hämisch. »War sie eine Illusion?« »Möglich«, sagte Phyllis Thompson mit bedeutsamem Blick. »Bedeutsame Blicke sind ihr Ding, wobei niemand die Bedeutung versteht, was wiederum ihr Pech ist.« Irgendwie hat sie was mit Marigold zu tun. An meiner eigenen Schule heiße ich meistens, wenn überhaupt, Marigold. Es sei denn, jemand hat einen Bruder auf St. Wilfrids und weiß Bescheid. Wer ist sie, Marigold? Sie ist die Tochter des Direktors. Ich kannte sie mal, als ich klein war. Sie ist ein bisschen seltsam, sagte Phyllis Thompson. Sie ist ein bisschen zu viel des Guten, sagte jemand anders. Sie redet vornehm. Sir, sagte Penelope. Wo hat sie denn die ganzen Jahre gesteckt? Sie wurde ferngehalten von Leuten wie uns, sagte Doris Natris, um sich bloß keinen Dialekt anzugewöhnen. Die redet doch eh, wie sie will, sagte Phyllis. Egal, wo sie ist, die macht, was sie will. Für einen Moment waren alle in Neid vereint. »Vielleicht saß sie irgendwo im Gefängnis. Dafür ist sie nicht alt genug.« Alle kreischten. »Ihre Haare sind zu lang.« »Aber Dartington ist doch ein Gefängnis, oder?« »Nein, ist es nicht. Das ist Dartmoor. Dartington ist eine Nobelschule, wo alle machen, was sie wollen. Alle sind schlecht und verdorben und am Ende werden sie dann alle ganz toll.«
»Hört sich nach Enid Blyton an.«
Sie jaulten und kreischten vor Vergnügen. Ich fand es nicht amüsant. Dann wurde es Mittwoch und Donnerstag. Am Donnerstagabend war ich dann wie üblich bei Paula. Und Paulas Telefon räusperte sich und sie nahm den Hörer ab.
»Sie sitzt gerade beim Abendbrot«, sagte sie.
Dann?
»Ach, na schön.«
Sie legte den Hörer hin und schnappte sich meinen Teller und rannte damit zum Ofen.
»Für dich«, sagte sie. »Du sollst unten rangehen. Los, mach schnell, da ist jemand für dich dran, bei deinem Vater am Telefon.«
Ich lief zum Arbeitszimmer, wartete durch alle versammelten, ausgestreckten Füße, bahnte mir blinzelnd einen Weg durch den Pfeifenrauch zum Schreibtisch, wo der Hörer auf mich wartete. »Hallo?«
»Marigold?«
»Ja?«
»Meine Liebe! Girly Gathering am Apparat. Ganz recht girly, Grace Mutter. Ist es nicht ganz fabelhaft? Sie ist hier. Nächste Woche beginnt sie an deiner Schule. Herrlich, nicht wahr? Viel besser als Internat. Dein Vater war sehr vernünftig. Ihr seid viel selbstständiger.«
»Wer ist dran?« fragte Uncle H.B.
»Irgendeine Verrückte«,
sagte ich.
Also dann, gegen 6:30?
Was? Wie bitte?
Puffy und Old Price hatten angefangen, in meinem rechten Ohr über Zeppeline zu reden. Passt es um 6:30?
Passt es. Oh ja, sagte ich. Wunderbar. Sie legte auf.
Oh Gott, sagte ich. Jetzt habe ich ein Problem.
Ach was, Unsinn, sagte Vater und entstaubte behutsam ein Weinglas mit dem Sesselschoner.
Ist aber so, sagte ich. Ich soll irgendwas um 6:30 machen, aber ich weiß nicht, was oder an welchem Tag oder wo.
Ah, oh, sagte Vater. Er blieb neben dem Schachbrett stehen und stellte das Weinglas ab. Ich schlenderte hinzu. Die Zeit verging. Vater bewegte einen Turm und sah uns alle mit einem Ausdruck der Glückseligkeit an.
Aha, aha, sagte Vater, wenig verwunderlich nach diesem Zug. Er war schlichtweg genial.
Dieser Zug war mit das Klügste, was er je getan hatte. Es war ein Spiel, das uns beide seit mehreren Wochen beschäftigte, und bis jetzt war es sehr zäh verlaufen. Vor schierer Bewunderung sank ich hinab und landete auf Puffy Colemans Schoß. Er fegte mich weg wie eine Spinne und zog verächtlich an seiner Pfeife. Puffy paffte.
»Alter Schwede«, sagte ich zu Vater, »du bist ja ein verflixtes Genie.«
»William«, sagte H.B., »würdest du das bitte unterbinden?«
»Hm?« sagte Vater.
»Diese Vulgärsprache, Bilschs Vulgärsprache.«
»Ich bin nicht vulgär.«
»Manchmal schon, mein liebes Kind. Sehr sogar. Als alter Freund, als privilegierter alter Freund, der dich seit Kindesbeinen an...«
»Hey!« sagte ich und nahm einen Springer.
»Ihr hätte das nicht gefallen.«
»Wem?« fragte Vater blinzelnd.
»Daisy«, sagte H.B., womit er Mutter meinte und den Blick senkte. »Daisy hätte es nicht gefallen, dass Bilge so etwas sagt wie verflixtes Genie.«
»Nein«, sagte Vater und fixierte bedächtig die Quadrate. Meine Hand schwebte. Meine Hand bewegte sich nach oben. Meine Hand bewegte sich nach unten. Ich knallte den Springer hin. Und wir beide saßen sehr lange wortlos da. Nur die herbstlaubartige Knispelstimme des Old Price wisperte weiter. Dann wurde die Luft elektrisch und mein Vater rief:
»Junge, Junge! Junge, Junge, das gibt's doch nicht! Haha! Haha!«
rief er, stand auf, kam zu mir herüber und knuffte mich ein bisschen in den Rücken.
»Du lieber Himmel, Edmund, sie ist es! Sie ist das verflixte Genie! Grund! Gütiger!«
Meine Aktion war gar nicht übel. Das Spiel war noch lange nicht vorbei, aber mein Zug war wirklich nicht übel. Vermutlich würde ich nie wieder einen besseren Zug machen als an diesem Abend. Ich wackelte mit dem Kopf und guckte grinsend in die Runde. Vater ebenso. Wir waren ziemlich zufrieden mit uns.
»Schach ist nichts für mich«, sagte Puffy.
»Wo ist denn der Wein hin?«, fragte H.B.
Und Vater begann, nach dem Korkenzieher zu suchen. Als ich zurückkam, war Paula zu irgendeiner Krise in den Schlafsälen aufgebrochen. Und ich holte mein Abendessen aus dem Ofen, der dem Kotelett nach zu urteilen auf höchster Stufe gestanden hatte. Und ich saß sehr glücklich da und dachte an den Turm und den Springer. Rückblickend wird mir klar, dass ich glücklicher war als über die Ankunft von Grace. Außerdem war es vielleicht das erste Mal, dass ich wirklich aufgehört hatte, an sie zu denken. Vielleicht hatte ich aber auch seit Montag an gar nichts gedacht, nur gefühlt. Und die Denkleistung oder Kopfarbeit, wie Paula immer sagte, unten im Arbeitszimmer, hatte mich wieder zu mir selbst finden lassen. Oder wenigstens zu irgendeiner Form von innerer Selbstachtung. Schwierig. Während ich den Kotelettknochen abnagte, dachte ich an den Turm. Ich dachte an das Chaos in Vaters Arbeitszimmer und die Ordnung und Wahrheit, die dennoch daraus hervorgingen. Ich sinnierte über den Charakter meines Vaters, sein unbestimmtes Gesicht, hinter dem sich eine Vielzahl von Tugenden verbirgt. Paula kam herein, rot wie ein Fuchs, rot wie eine Rose, wild wie Fuchskraut. Und ich lächelte sie über mein Kotelett hinweg an.
»Na bitte«, rief sie, »jetzt haben wir den Salat. Die Jalousie ist abgestürzt, hat ihn am Kopf getroffen, jetzt hat er eine Gehirnerschütterung.«
»Wer?«
»Terrapin natürlich, wer sonst?« »Der arme Jack Rose hat sie abfangen wollen und rums durch die Scheibe durch. Gott sei Dank war Bokes da, dicker Verband, Retter in der Not. Hätte auch die Hauptschlagader erwischen können.«
»Im Kopf?«
»Ich hab's ja gesagt. Du warst dabei. Ich hab's deinem Vater gesagt. Diese Jalousien. Letzte Woche, du hast gehört, wie ich's deinem Vater gesagt habe.«
Sie rannte herum, holte Wundspray und Desinfektionsmittel. Dann rannte sie ans Telefon und rief den Doktor an. »Das Leben ist nicht leicht«, sagte ich, obwohl ich in Wirklichkeit das Gefühl hatte, es ging gerade bergauf.
»Verzichte auf Selbstmitleid. Man muss immer mit Problemen rechnen. Bin ich hier in der Praxis? Rechne damit, sag ich, und alles wird gut. Hallo? Sie sollten sich mal ganz fix auf die Socken machen. Wir haben hier Land unter.«
»Dusseliger Terrapin«, sagte ich. »Tapferer Jack Rose.«
Und inmitten dieses gewaltigen abendlichen Aufruhrs war mir der Anruf schlichtweg entfallen. Grace Gathering war am folgenden Montag in der Schule. Oh ja. Sie war das Erste, was in der Morgenandacht zu sehen war. Der große, goldene Kopf ragte einige Reihen vor mir aus dem weiten Meer der normalen Köpfe. Sie saß, wie ich sah, inmitten einer Reihe Fifth-Form-Schülerinnen. Anscheinend war sie zu den Jüngeren gesteckt worden. Komisch, dass sie in ihrem Alter noch nicht ihre O-Levels hinter sich hatte, aber vielleicht war sie ja jünger, als sie aussah. Zufällig waren in dieser Stufe noch ein paar andere große, ältere Mädchen und Grace Gathering stand neben einem kurvigen, dunkelhäutigen Mädchen namens Beryl irgendwas, die einen schlechten Ruf hatte und nicht allzu viel von Körperpflege hielt. Sie hatte längliche Mandelaugen. Das Auffallendste an Beryl war, dass seit unzähligen Jahren, vielleicht von ihrem ersten Schultag an, Jungs auf Mopeds vor dem Schultor herumlungerten, um sie nach Hause zu fahren. Auf der anderen Seite von Grace saß ein anderes Mädchen, Eileen Sykes, die ich genauso wenig ausstehen konnte. Dass sie auch noch Eileen hieß, passte zu ihr. Überlegen Sie mal. Eltern, die Eileen wählen, wo nicht das Geringste gegen Eileen spricht? Die meisten Namen mit Lean am Ende sind hübsch, außer Maureen oder Doreen, aber Eileen? Sie hatte ein schrecklich altes, schrumpeliges Gesicht und war klein gewachsen, kompakt und baumwollgemustert und wahnsinnig eingebildet. Sie gähnte 10-mal pro Stunde und guckte aus dem Fenster, als wäre ihr alles zu viel. Sie sah aus, als würde sie nach der Schule nahtlos in eine Boudoir-ähnliche Parallelwelt überwechseln, mit Empfängen, Menuetts, Teetassen und etwas Cembalo-Geklimper. Was kaum der Fall sein konnte, weil sie in der Pearson Street wohnte, genau wie all unsere Mrs. Dingse. Und eine unserer Mrs. Dingse hatte ihre Mutter gekannt und hatte gemeint, die Sykes hätten Kakerlaken in ihren Kuchenformen. Auch für Eileen Sykes stand hin und wieder ein Moped am Tor. Und manchmal spreizte sich darauf ein recht präsentables Exemplar. Eileen sprach mit Sachkenntnis über den Lavendelgang im Park und über Mondphasen. Eines Donnerstagabends hörte ich den lieben Uncle HB fragen, »Wer ist Eileen Sykes?« Und ich dachte, lieber Gott, nein, bitte nicht sie. Aber, wie sich herausstellte, hatte jemand in seinem Englischleistungskurs den Namen Eileen Sykes zentimetertief in eine nagelneue Teakholzbank geschnitzt und mit unlöschbarer Tinte gefüllt. Normalerweise eigentlich ein ganz vernünftiger Bursche. Grace stand inmitten dieser Sirenen. Und ich verfolgte das Geschehen ringsum. Man stupste sich an. Man flüsterte. »Hey, da ist sie!« »Das Mädchen letzte Woche aus Hamlet« und so weiter. Ich dachte, oh Gott, Ich sollte ihr raten, sich fernzuhalten von den beiden. Sie wird sich einen schrecklichen Ruf einhandeln. Und als wir nach den Mitteilungen zum Ausgang strömten, versuchte ich, Blickkontakt mit ihr aufzunehmen. Ihre Stufe ging vor meiner los und musste das Ende der Reihe passieren, wo ich stand. Sie sah mich an. Sie hatte ein schläfriges, katzenartiges Halblächeln im Gesicht. Sie starrte geradewegs durch mich hindurch und schlenderte weiter. Komisch, dachte ich. In der Pause machte ich mich auf die Suche nach ihr. Hallo, sagte ich. Sie stand mit den anderen beiden zusammen und war nicht ganz leicht zu finden gewesen. Der herrlich warme Sommer war längst vorbei, aber auf den Sportplätzen ganz hinten lag noch immer eine zweite zu Haufen zusammengeharkte Heuernte. Die Sportplätze endeten an der Klippe und die Heuhaufen hoben sich gegen den Himmel ab. Es war kalt und windig dort, extrem gefährlich, und unten am Strand gammelten bestimmt mehr Hockeybälle vor sich hin als Steine. Um Depressive und die Opfer des Beckschen Humors davon abzuhalten, über die Heuhaufen hinweg ins Leere zu springen, war zwischen Pflöcken ein schlappriger Draht gespannt worden und erst dann ging es steil nach unten. Davor standen die Heuhaufen. Und zwischen Heuhaufen und Draht hörte ich Gelächter, während ich als letzte Option auf der Suche nach Grace über den Sportplatz streifte. »Hallo«, sagte ich. Grace, Beryl und Eileen lümmelten sich hinter dem Heu und rauchten Zigaretten. Grace lackierte sich die Fingernägel und die drei Gestalten schienen sich pudelwohl zu fühlen, wie alte Marmorblöcke auf einem Berg. Vor allem Grace, obwohl sie unmöglich schon mal hier gewesen sein konnte. Vielleicht lag es an der bescheidenen Menge Heu oder dem sehr schmalen Abhang, dass sie so gigantisch titanisch wirkte. Auch die große, braune, schmutzige Beryl sah beeindruckend aus. Und die weniger verkommene Eileen hatte sich vorteilhaft im Schneidersitz platziert und zuckte mit den Füßen. Sie klopfte ihre Asche ab und gähnte wie üblich. Doch als ich um den Heuhaufen gebogen kam, verwandelte sich das Gähnen in eine Art angeekelte Grimasse.
»Was machst du denn hier?« »Oh Gott«, sagte Beryl und fing an zu lachen. Obwohl eine Stufe unter mir sind sie, wie gesagt, alt, vielleicht sogar schon 18, und haben mich immer für zutiefst unter ihrer Würde gehalten. Was ich von ihnen halte, wurde nie manifest, weil ich immer allen gegenüber dieselbe ausdruckslose, vertrottelte Miene an den Tag gelegt hatte. Mit meinem Ruf als Bekloppte, bei den A-Levels mit Bestnote abzuschneiden, ist für die Leute verstörend gewesen und der Ruf hielt sich hartnäckig. Naja, sie ist halt intellektuell, hieß es. Damals gab es die Mode, bloß nicht intellektuell zu werden. Sehr intelligent, weißt du, aber zum Glück nicht intellektuell. Ich war intellektuell, aber trotzdem bekloppt.
Was willst du denn hier?
Ich bin hergekommen, um mit Grace zu sprechen.
Mit Grace?
Ja, ich wollte sie sprechen. Grace lackierte sich den kleinen Fingernagel und lächelte ihn an.
»Naja, da ist sie«,
sagte Beryl lachend und lehnte sich mit einem trägen Schubser gegen Grace. Alle drei brachen in hysterisches Gelächter aus.
»Pass doch auf«, sagte Grace, »jetzt habe ich geschmiert.«
»Nagellack ist in der Schule verboten«, sagte ich und klang schon genauso wie die Becks.
»Was du nicht sagst«, sagte Eileen. »Na, dann schieß los«, sagte die muffige Beryl. »Lass hören, was du auf dem Herzen hast.«
»Nichts«, sagte ich. »Ich wollte nur sehen, wie es ihr geht.« Mir fiel auf, dass wir alle von Grace redeten, als wenn sie irgendeine Art Königin wäre. Jemand, die man nicht direkt ansprechen durfte.
»Wirklich«, sagten sie.
Sie heulten fast vor Lachen. Vermutlich sah ich schlimmer aus als sonst. Ich trug Tennissöckchen und eine Art Slipper, da ich heute Morgen keine Strumpfhose gefunden hatte, denn Paula war ja zu beschäftigt gewesen mit Terrapin und Rose auf der Krankenstation, um sich mit meiner Kleidungswahl aufzuhalten. Ständig riefen Jack Rose Eltern an, wegen der durchtrennten Arterie in seinem Kopf. Mein neuer Trägerrock war mir ungefähr 7 Größen zu groß. Und am Morgen war mir die Brille runtergefallen und ich hatte ein Heftpflaster um das Scharnier geklebt. Dadurch schien die ganze Brille jetzt lockerer zu sitzen und rutschte mir ständig von der Nase.
»Ich glaube, sie findet dich gut«, sagte Beryl. »Sie steht auf dich.«
»Genau wie ihr Onkel Puffy Coleman«, quiekte Eileen.
»Oder ihr Onkel Hastings Benson.«
»Benson, vor dem ist niemand sicher.«
Beryl kicherte. Und Grace hielt die Hand über den Abhang, nachdem sie den kleinen Pinsel langsam in das Nagellackfläschchen getaucht und den Deckel zugeschraubt hatte. Sie hielt die Hand zum Trocknen über das krauchende Meer.
»Nicht zurücktreten«, sagte Eileen.
Ich trat nicht zurück, aber ich ging. Doch als ich aus dem Bus stieg und über die Madeira heimwärts ging, stand dort zu meiner großen Überraschung Grace. Sie wartete auf mich und schlenkerte mit einem orangen Strickbeutel herum, einem sehr hübschen. Außerdem trug sie einen sehr hübschen orangen Schal. Wie ein Hündchen trottete ich zu ihr hin. Sie war allein. Und als ich an ihre Seite trat, drehte sie sich weg und begann wortlos vor mir herzuschlendern.
»Hallo«, sagte ich und holte sie im Laufschritt ein. »Wie geht's?«
Ich konnte meiner eigenen Stimme nicht glauben. Schrecklich, schleimig.
Dann sah ich knapp vor uns Jack Rose. Er machte einen erstaunlich erholten Eindruck, obwohl seine Hand, nicht der Kopf, in einem dicken Verband und der Arm in einer Schlinge steckte. »Rose«, rief ich und verfluchte mich selbst. Wie's scheint, kriege ich wirklich überhaupt nichts hin. Jungs hassen es, mit Nachnamen angesprochen zu werden, außer von Lehrern oder Lehrerehefrauen, und nicht mal dann. Wenn das ein Mädchen macht, ist es einfach nur das Ende. Ich vergesse das aber immer, denn zu Hause, im Haus, werden die Jungen von Paula und Vater immer mit Nachnamen angesprochen. Ich wusste zum Beispiel nicht mal, wie Terrapin mit Vornamen hieß. Wobei ich den Verdacht hatte, dass Vater es genauso wenig wusste. Terrapin hieß bei allen einfach nur Terrapin. Was weiß ich? Vielleicht hieß er Terra Pin oder Terry Pin. Aber nein, ich war mir ziemlich sicher, er war Terrapin. Punkt. Ein bisschen wie ein Lord. Ich dachte lächerlicherweise an Melbourne, Salisbury, Elphit. Oder ein Clown, dachte ich. Grog, Kantinflas, Terrapin. Und vor meinem inneren Auge sah ich Terrapins Kopf in der Luft, seine leuchtenden Knopfaugen, sein langes, altes Gesicht, sein absonderlich gelbes Haar. Ja, ein Clown. Wir holten Jack Rose ein, dem ich, Idiotie Nummer 1, Rose, hinterhergebrüllt hatte, um unverzüglich Idiotie Nummer 2 und 3 zu begehen, nämlich 2, so vulgär zu klingen, wie Uncle H.B. behauptet hatte, und 3, vor Grace anzugeben, dass ich den begehrenswertesten Jungen an Vaters Schule gut genug kannte, um mich brüllenderweise mit ihm zu verständigen. Und Grace konnte man nichts vormachen. Sie wusste genau, was ich im Schilde führte. Ihre ausdruckslose Miene ließ durchblicken, dass sie wusste, dass ich wusste, dass sie wusste, dass ich stolz auf meine Bekanntschaft mit Jack Rose war. Es zeigte mir auch ziemlich deutlich, dass sie wusste, dass ich wusste, dass sie wusste, dass Jack Rose der begehrenswerteste Junge an der Schule war. Und dass sie ziemlich unbeeindruckt davon war.
Tage auf dem Land von Jane Gardam, übersetzt von Monika Bark. Die ganze Lesung von Sonja Beiswenger finden Sie komplett in der ARD-Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion berät derzeit in einer Sondersitzung über die Ergebnisse der nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses. In der Union ist vor allem das Rentenpaket der Bundesregierung strittig. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale schätzt ein, wie man die Bedenken der jungen Fraktionsmitglieder ausräumen will.
Es könnte zum Beispiel für die nächsten Rentenpläne, die nächstes Jahr dann nochmal auf dem Tisch liegen, es ist von einem Rentenpaket 2 die Rede, weil alle wissen, dieses System muss reformiert werden in größerem Stil als mit dem, was man jetzt gerade vorhat, dass man dann eben diese Bedenken aufnimmt, dass man zum Beispiel der Rentenkommission, die ihre Arbeit aufnehmen soll, wirklich ein sehr konkretes Ziel mitgibt, wo auch eben gerade die Bedenken der jungen Abgeordneten, da geht es ja darum, wie geht es nach 2031 weiter mit dem Rentenniveau, wie hoch kann die Rente sein, damit das alles finanzierbar bleibt für nachfolgende Generationen, dass man das halt mit reinnimmt. Es ist natürlich ein Stück weit unverbindlich und die